Liebe Gemeinde, mit einem großen Erdbeben beginnt die Ostergeschichte. Dieser großen Erschütterung hält auch das versiegelte Grab Jesu nicht stand. Der schwere Stein vor dem Grabeseingang wird weggewälzt und Jesu Grab ist nicht mehr der Ort der Trauer. Gott hat seinen Sohn von den Toten auferweckt, menschlichen Augen verborgen, weil geblendet vom Glanz Gottes. Aus dieser großen Erschütterung am Ostermorgen ist eine kraftvolle Bewegung erwachsen. Eine kraftvolle Bewegung, die die Grundbotschaft des christlichen Glaubens in die ganze Welt trägt. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Und wir alle sind Teil dieser weltumspannenden Hoffnungsgemeinschaft der Kirche. Ja, als Christen und Christinnen glauben wir an den auferstandenen Christus und eben nicht an einen Toten. Und deshalb haben wir Hoffnung für diese Welt und über diese Welt hinaus. Die Flamme der Hoffnung aber, sie braucht Nahrung. Und Nahrung findet sie in den Osterberichten des Neuen Testaments. Wir hören jetzt den Bericht vom Ostermorgen, wie ihn uns der Evangelist Matthäus im 28. Kapitel seines Evangeliums überliefert. Und wir haben es ja eben schon von den Kindern ganz eindrücklich dargestellt bekommen. Die Darstellung haben sie vor Augen. Ich lege jetzt den biblischen Text daneben, den Predigttext der württembergischen Reihe. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen, siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Liebe Gemeinde, mit dem Weg zum Grab beginnt das Osterevangelium. Maria Magdalena und die andere Maria machen sich in der Morgenfrühe auf zum Grab Jesu. Nach dem Sabbat, in der Dämmerung des ersten Tags der Woche, wollten sie nach Jesu Grab sehen. Jesu gewaltsamer Tod am Karfreitag hat sie zutiefst aufgewühlt, hat alle bisherigen Gewissheiten erschüttert. Mit ihrer Trauer um Jesus und mit ihren Sorgen, wie es nun weitergehen soll für sie, sind sie unterwegs zum Grab. Liebe Gemeinde, so fängt Ostern an. Mit ganz viel Raum auch für all das, was uns erschüttert, was uns Sorgen macht, was uns niederdrückt. All das hat Platz in dieser Ostergeschichte. Muss einem nicht das Osterhalleluja im Hals stecken bleiben, angesichts erbarmungsloser Kriege in Europa und Nahost? Muss einem nicht das Osterhalleluja im Hals stecken bleiben, angesichts der Erschütterungen unserer Demokratie durch illiberale und populistische Kräfte aller Art? Der frühere Bundespräsident und vormalige Rostocker Pfarrer Joachim Gauck hat in seinem neuen Buch mit dem Titel Erschütterungen geschrieben, die tiefgreifenden Erschütterungen, denen unsere liberale Demokratie ausgesetzt ist. Es sind Erschütterungen von außen seitens des imperialen russischen Nachbarn und es sind auch Erschütterungen von innen durch autoritäre und populistische Kräfte, die den Pluralismus und die Rechtsstaatlichkeit in Frage stellen und wo es eben nicht reicht, darauf allein mit Angst oder Ignoranz zu reagieren. Und schließlich wird unser Osterhalleluja nicht dünner und kläglicher, wenn wir an die Zukunft unserer Gemeinden selbst denken, wenn wir uns die Zukunft der Kirche vorzustellen versuchen. Und das 3 Wochen, nachdem wir auf der Bezirkssynode in Weingarten den Pfarrplan 2030 verabschiedet haben und manch eine und einer fragt, wie soll das bloß gelingen? Wir spüren, dass mehr der Sorgen und Fragen es steigt. Mitten in die Sorgen hinein trifft die Osterbotschaft mit ihrer erschütternden Wucht. Die Mächte des Todes, symbolisiert in den Grabeswächtern, sie erbeben vor Furcht und werden zu Boden gedrückt. Die Frauen hingegen, sie werden aus ihren sorgenvollen Gedankenkreisen gerissen, als sie am Grab die Worte des Engels hören: Fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Das Wunder hat sich vollzogen, so fest verschlossen das Grab auch war. Gottes Ostersieg konnte es nicht aufhalten. Gott hat Jesus aus Tod und Grab zum neuen, zum ewigen Leben auferweckt. Manche verstehen die Osterberichte so. Die Anhänger von Jesus Christus, darunter auch Maria Magdalena, die das leere Grab entdeckte, die seien von seinem Tod so erschüttert gewesen, dass sie ihn nicht wahrhaben wollten und dass sie Jesu leibliche Rückkehr ins Leben herbeifantasierten. Dagegen halten sämtliche neutestamentlichen Osterzeugnisse unmissverständlich fest: Zum Osterglauben haben sich die Jüngerinnen und Jünger nicht von sich aus durchgerungen. Osterglauben, das war für sie nicht eine psychologische Bewältigungsstrategie, um mit dem erschütternden und rätselhaften Tod Jesu fertig zu werden. Osterglaube, das ist vielmehr ein Reflex auf die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus. Denn die Berichte des Neuen Testaments machen es klar, die Initiative ging jedes Mal vom auferstandenen Jesus Christus aus. Es war keine subjektive Vision, sondern eine transsubjektive Begegnung. Jesus ist mit seiner Auferstehungsleiblichkeit den Jüngern gegenübergetreten und eben nicht als Traumbild aus den Tiefen ihrer Seele aufgestiegen. Und so berichtet uns Matthäus von der Begegnung des Auferstandenen mit den beiden Marien am Ostermorgen. Der Auferstandene erscheint den Frauen nicht als stummes Bild oder als bloße Lichterscheinung, die sie anschließend von sich aus irgendwie zu deuten hätten. Vielmehr spricht der Auferstandene Jesus sie an und er beauftragt sie: Seid gegrüßt, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Das heißt, die Begegnung mit dem Auferstandenen macht für die Jüngerinnen und Jünger Jesu das an sich mehrdeutige Grab Jesu eindeutig. Das leere Grab, kein handfester Beweis, aber ein hoffnungsvolles Begleitzeichen der Auferstehung. Das leere Grab als Begleitzeichen der Auferstehung macht nämlich deutlich, Jesus ist nicht als leibloser Geist auferstanden, sondern Jesus ist als leibhafte Person auferstanden. In seinem verklärten Auferstehungsleib blieb alles lebendig, was sein irdisches Leben ausmachte und ausfüllte. Auch sein Leidensweg, auch sein Kreuz sind darin aufgehoben und als ein Moment der Geschichte in die Ewigkeit Gottes aufgenommen. Jesus bleibt damit auch als österlicher Herr, unser Menschenbruder, der mit uns hineingeht ins Leiden, hinunter in die Abgründe und selbst in den Tod. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das steht über dem Gang der Maria Magdalena und der anderen Maria zum Grab. Niemand von uns muss es überspielen, dass sein Gang zum Grab eines lieben Menschen mit Trauer und mit Schmerz verbunden ist. Aber liebe Gemeinde, seit es Ostermorgen geworden ist, ist der Gang zum Grab kein hoffnungsloser Gang mehr. Denn ganz nahe dürfen wir unsere Verstorbenen und den auferstandenen Jesus beieinander sehen. Und nun bleibt unsere Ostergeschichte nicht am Grab stehen. Unsere Ostergeschichte erzählt vom Aufbruch vom leeren Grab nach Galiläa. Geht hin nach Galiläa, dort wird der Auferstandene euch begegnen, so sagt es der Engel zu den beiden Marien, und die sollen die anderen Jünger dorthin mitnehmen. Galiläa, das war für Jesu Jünger ihre Heimat, ihr vertrauter Alltag. Im Dorf am See, bei den Netzen, bei den Fischerbooten, eben dort, wo Jesus als der Irdische ihnen die Botschaft vom Reich Gottes nahegebracht hatte. Galiläa, das ist für uns der Alltag, der uns fordert und in dem wir uns zu bewähren haben. Liebe Gemeinde, gerade in unserem Alltag ist und bleibt der Auferstandene uns nahe. Auf dem Berg in Galiläa begegnet denn auch der auferstandene Jesus den Jüngern und sagt ihnen zu, siehe, ich bin bei euch als der Lebendige alle Tage bis an der Weltende. Und umgeben von unserer Alltagswirklichkeit, von unserem Galiläa, hören auch wir die Zusage des lebendigen Christus, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ein ganz elementarer Satz, aber wenn wir den mitnehmen, dann haben wir Rückenstärkung für unser Leben. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Mit dieser Zusage im Rücken, erfüllt mit dieser Hoffnung, lassen wir uns nicht von den Erschütterungen und Veränderungen verängstigen oder lähmen. Im Gegenteil, in der Kraft des Auferstandenen können wir die Potenziale freisetzen, die in uns stecken. Joachim Gauck ermutigt in seinem Buch Erschütterungen ausdrücklich dazu, er sagt, die Erfahrung eines langen Lebens ist ein Gut, das mich zu sagen berechtigt, ich weiß, wie viel Kraft dem Menschen innewohnt, wie viel er zu gestalten und wer tatsächlich Dinge zum Guten zu wenden vermag. Deshalb, liebe Gemeinde, holen wir raus, was in uns steckt. Empören wir uns nicht nur über die anderen oder über die da oben. Zeigen wir doch nicht ständig, was nicht geht, sondern dass es geht, wenn alle ihren Teil tun. Wir zweifeln viel, aber wir können auch viel. Und aufs Können, nicht aufs Zweifeln, kommt es jetzt an, um in eine gute Zukunft zu gehen. Und liebe Gemeinde, genau das können wir ja aus der Gründungsgeschichte von Wilhelmsdorf lernen. Sie, liebe Wilhelmsdorfer, feiern in diesem Jahr 2024 das 200-jährige Bestehen Ihrer Gemeinde Wilhelmsdorf. Am 7. Januar haben wir uns in der Festhalle mit Gottesdienst und Festakt, der sehr eindrücklich war, Herr König und ich haben uns noch lange darüber ausgetauscht. Eine tolle Veranstaltung war das zum Auftakt. Sie haben daran erinnert, wie 1824 die ersten Siedler hierher ankamen. Sie hatten die Erlaubnis von König Wilhelm I. in der Tasche, eine Gemeinde mit kirchlichen Sonderrechten zu gründen, wie sie schon in Korntal bestand. Und die Aufgabe lag vor ihnen, auf Geheiß des Königs die Flächen am Lengenweiler Moosried zu besiedeln, das Moos zu entwässern und landwirtschaftlich nutzbar zu machen. Und nach all dem, was wir wissen, was erzählt wurde, was aufgeschrieben wurde, eine richtig schwere Aufgabe. Aber die ersten Siedler, sie jammerten nicht, sie legten Hand an. Und vor allem, was für mich beeindruckend ist, sie schöpften Kraft aus ihrem tiefen Vertrauen auf den auferstandenen Christus und seine Zusage, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und die ersten Siedler schöpften Kraft aus ihrer großen Hoffnung auf Jesu erneutes Kommen, so wie es die Christenheit von Anfang an bekennt. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Liebe Gemeinde, ohne diese Glaubensgewissheit, ohne diese Osterhoffnung, ohne diese Erwartung des kommenden Herrn ist die Gründungsgeschichte Wilhelmsdorfs gar nicht zu verstehen. Zurück zu unserer Ostergeschichte. Maria Magdalena und die andere Maria haben es sich zu Herzen genommen, was ihnen vom Engel und vom Auferstandenen selbst aufgetragen wurde. Geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Und die Frauen beginnen, diese Botschaft von Jesu Auferstehung zu verbreiten. Und diese Hoffnungsbotschaft zieht immer weitere Kreise. Durch alle Erfolgs- und alle Krisenzeiten hindurch trifft sie auf Vertrauen, auf Glauben. Und Auferstehungsglaube ist eben die Zuversicht, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Der Glaube an den auferstandenen Christus gibt unseren Seelen Hoffnung und innere Stärke, sodass wir eben nicht deprimiert und mit gesenktem Kopf unsere Wege ziehen müssen. Gerade die Verheißung, dass Leben bei Gott nicht mit dem Tod endet, stärkt und verpflichtet dazu, schon auf der Erde, hier und jetzt für das Leben einzutreten, auch in diesen Tagen des Jahres 2024, mit unserer oft als klein empfundenen Kraft, aber mit unserer geschärften Aufmerksamkeit füreinander und im Vertrauen auf den auferstandenen und mitgehenden Christus. Und so gibt der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi Mut und Kraft, aufzustehen und zu tun, was dem Leben dient, damit es kein langgestreckter Tod ist, sondern blühen und gedeihen kann in seiner ganzen bunten, gottgewollten Fülle. Und das hat ganz praktische Konsequenzen. Deshalb stehen Christen auf für Demokratie und Zusammenhalt und sie stellen sich an die Seite all derer, die für die unantastbare Würde jedes einzelnen Menschen eintreten. Und deshalb stehen Christinnen auf und schaffen Diskursräume, wo wir uns miteinander an einen Tisch setzen, nicht nur Schlagworte uns um die Ohren knallen, sondern im Gespräch bleiben, einander zuhören. Versuchen, uns einander verständlich zu machen, Toleranz zu leben und so mühsam sie auch sind, Schritte auf dem Weg des Friedens zu tun. Ja, der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi gibt Mut, gibt Kraft, aufzustehen und zu tun, was dem Leben dient, damit es kein langgestreckter Tod ist. Und deshalb haben Christinnen und Christen die feste Zuversicht, Gemeinde geht weiter. Auch morgen wird es Kirche geben. Unstrittig ist, dass die christliche Gemeinde hierzulande, dass die Kirche auch im Kirchenbezirk Ravensburg vor großen Herausforderungen steht. Oder besser gesagt, schon mittendrin steht. Die Frage ist, was für ein Bild von Gemeinde, von Kirche leitet uns? Ist es das Bild einer Firma, die eine schlechte Presse hat, keine Strahlkraft, deren Ressourcen in den Keller gehen und die darum abgewickelt wird, sodass bald der Letzte das Licht ausmacht und ein Vorhängeschloss ans Tor zur baufälligen Fabrikhalle hängt und der eisige Wind durch die kaputten Fenster pfeift? Liebe Gemeinde, um es klar zu sagen, mein Bild von Kirche ist das nicht. Gemeinde, Kirche, so verstehe ich es, ist auf dem Weg mit der Osterbotschaft im Rücken hinein in ihre jeweilige Zeit. Geht eilends hin und sagt es weiter, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Dieser Auftrag des Engels an die Frauen ist der Auftrag der Gemeinde, der Kirche, jedes Christen, jeder Christin zu allen Zeiten. Geh eilends hin, sag's weiter, Jesus ist von den Toten auferstanden. Und von dieser Auftragsgewissheit her werden alle strukturellen Fragen relativiert. Natürlich müssen wir uns derzeit viele Gedanken machen Und wir diskutieren auch leidenschaftlich, wie wir uns als Gemeinde, als Kirche in den kommenden Jahren aufstellen. Und auch das darf gesagt sein, die anstehenden Veränderungen natürlich lösen auch Sorgen, Ängste, Befürchtungen aus. Aber Sorgen, Ängste und Befürchtungen, sie haben Raum in der Ostergeschichte. Und das Entscheidende ist, uns ist die gute Botschaft anvertraut. Uns wird zugesagt, dass der Auferstandene uns begleitet, der Flamme unserer Hoffnung neue Nahrung zuführt, auch in herausfordernden Zeiten. Und dass Jesus Christus uns Wege eröffnet. Und ich bin mir sicher, dass er uns auch Ideen gibt, wie wir uns strukturell für die Zukunft aufstellen. Liebe Gemeinde, mit einem großen Erdbeben hat die Ostergeschichte begonnen. Ich glaube, als Christinnen, als Christen dürfen wir die Erschütterungen des Lebens im österlichen Licht sehen, auch die gegenwärtigen Herausforderungen. Ja, der Tod will uns seine Macht zeigen. Wir bekennen hingegen, dass Jesus Christus auferstanden ist. Wie sagte der Liedermacher und Bürgerrechtler Wolf Biermann, Auferstehung ist die härteste Währung auf dem Markt, wo Hoffnung gehandelt wird. Auferstehung ist die härteste Währung auf dem Markt, wo Hoffnung gehandelt wird. Liebe Gemeinde, mit dieser harten Währung in der Hand können wir auch heute kein klägliches, sondern ein kräftiges Halleluja anstimmen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen.